Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Lukas 15. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er teilte Hab und Gut unter sie. Nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Luthers Frage nach dem gnädigen Gott. Tief in Gedanken versunken war der 21-jährige Student Martin Luther, so lautete damals noch sein Name, als er sich am 2. Juli 1505 auf der Reise von seinem Elternhaus im sächsischen Mansfeld ins knapp 100 Kilometer entfernte Erfurt befand. Dort hatte er kurz zuvor seine Magisterprüfung abgelegt, die ihn für Höheres qualifizierte. Er hatte seine Eltern besucht und mit ihnen gefeiert. Sein Vater, in einfachen Verhältnissen geboren, hatte sich zu einigem Wohlstand emporgearbeitet und war ziemlich stolz auf seinen studierten Sohn. Der sollte nun auch noch Jura studieren und dann ins Familiengeschäft einsteigen. Was Martin zu Hause nicht hatte durchblicken lassen, waren die schweren inneren Kämpfe, in denen er sich befand. Irgendwie schienen sich alle Kräfte des Himmels gegen ihn verschworen zu haben. Zwei Jahre zuvor hatte er sich so schwer mit dem Degen verletzt, dass er fast verblutet wäre. Dann starben binnen kürzester Zeit mehrere seiner Kommilitonen und Lehrer an der Pest. Einer unbewiesenen Theorie zufolge soll Luder außerdem kurz zuvor im Rausch oder Affekt den Tod eines Mitstudenten verursacht haben. In der Tat gibt es späte Andeutungen Martin Luthers, die man in diese Richtung interpretieren kann. Auf jeden Fall waren Martins Gedanken düster, als er kurz vor Erfurt bei dem kleinen Dorf Stotternheim in ein schweres Gewitter geriet. In unmittelbarer Nähe schlug ein Blitz ein und der Student, seelisch ohnehin schon schwer aufgewühlt, brach völlig zusammen. Er schrie voller Panik: »Hilf, du heilige Anna, ich will ein Mönch werden!« warf mit diesem Gelübde sowohl seine eigenen als auch die elterlichen Zukunftspläne völlig über den Haufen. Dazu muss man wissen, Mönche waren damals nicht sonderlich angesehen. Und als der Vater von dem Gelübde seines Sohnes erfuhr, sah er das ganze Geld, das er in dessen Ausbildung investiert hatte, in Rauch aufgehen. Doch der junge Mann ließ sich nicht von seinem Entschluss abbringen, und das Verhältnis zwischen Vater und Sohn wurde fortan ziemlich frostig. Erst viele Jahre später kam es zur Versöhnung. Nämlich, als Martin erst Priester, dann Professor wurde und sein Vater meinte, doch wieder stolz auf seinen verlorenen Sohn sein zu können. Es ist oft darüber gerätselt worden, wie ein so robuster, lebenslustiger Bergmannssohn wie Martin Luder sich durch ein Gewitter zu einem derartigen Schwur hatte hinreißen lassen können. Aber das Gewitter bei Stotternheim war nur das letzte Glied einer Kette von Unfällen und Tragödien. Es war sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Im Sommer 1505 war Martin Luder nämlich völlig überzeugt, dass er den Zorn Gottes auf sich geladen hatte. Gott wollte ihn strafen. Er war hinter ihm her und hatte ihn bislang nur noch nicht erwischt. Als jetzt auch noch der Blitz daneben traf, wollte Martin sein Glück nicht weiter strapazieren. Nur, wie kann man einen zornigen Gott besänftigen? Das Erste, was ihm einfiel, war eine starke, einflussreiche Frau. Die heilige Anna war immerhin die Großmutter Jesu. Als Puffer zwischen sich und Gott zu schieben, das war seine Idee. Und dann musste er natürlich auch selbst etwas tun, um den zornigen Gott zu besänftigen, sich in den Staub werfen, um Gnade betteln, als Tagelöhner arbeiten, Mönch werden. Erschütternd, wie viel unserer Religiosität ist aus Angst geboren. Muss ein Mensch Angst haben vor Gott? Die meisten Menschen hierzulande würden diese Frage heute vermutlich verneinen. In gewisser Weise können wir das als einen Erfolg der Reformation verbuchen. Martin Luther hat den Menschen die Angst vor Gott genommen. Allerdings musste er sie dafür zuvor durchleben, wie kaum ein anderer. Und das will was heißen. Denn im 16. Jahrhundert hatten die Menschen gewaltige Angst vor Gott. Es war ohnehin eine angstgeschwängerte Zeit. Die Furcht vor der Pest und anderen Krankheiten und Seuchen war ebenso allgegenwärtig wie die Angst vor kriegerischen Auseinandersetzungen, Hunger und drohender Armut. Die Kirche predigte über alledem einen unerbittlichen, zürnenden Gott, der damit drohte, Fegefeuer und Höllenstrafen über die Menschen auszugießen, wenn sie sich nicht den strengen Anweisungen und Regeln der Pfarrer und Bischöfe der Kirche fügten. Ein Skandal. Statt den Menschen, wie Jesus, die Angst vor Gott zu nehmen, hat die Kirche über lange Zeit aus dem puren Kalkül der eigenen Machtsicherung heraus mit einem Gott gedroht, der alles sieht und alles straft, was nicht ihren, also der Kirchenansichten, entsprach. Allerdings wäre es unfair, alle Angst vor Gott auf unlautere Motive einer machtbesessenen Kirche zurückzuführen. Genau betrachtet ist Angst vor Gott eine ziemlich normale Reaktion. Wenn mir zum Beispiel ein Löwe oder ein Bär begegnen würde, ja, hätte ich auch Angst. Ich habe Angst vor allem, was größer bzw. stärker ist als ich und von dem ich nicht einschätzen kann, ob es mir Gutes oder Böses will. Wenn wir also an Gott glauben, was doch die meisten Menschen irgendwie doch tun, und die gute Nachricht nicht kennen, die wir Evangelium nennen, nämlich dass Gott uns unendlich liebt, ist im Grunde genommen nichts natürlicher, als dass wir in irgendeiner Weise Angst vor ihm haben. Immerhin reden wir von einem Wesen, dessen Macht so groß ist, dass es sich all unserer Vorstellungskraft entzieht. Entsprechend verbreitet ist die Angst vor Gott durch nahezu alle Religionen hindurch. Auch in der Bibel findet sie sich immer wieder. Ich fürchtete mich vor dir, denn ich bin nackt, erklärt Adam bereits im Paradies, was in diesem Moment allerdings gerade aufgehört hat, eins zu sein. Weh mir, ich vergehe, ruft Jesaja aus, als er Gott in der Mitte seines Hofstaates begegnet, in einer Erscheinung. Und selbst die Hirten der Weihnachtsgeschichte, beinharte Gesellen, die anders als ich gewohnt waren, Löwen und Bären mit einem blösen Knüppel entgegenzutreten, brachen vor Angst in die Knie, als sie den Engel Gottes begegneten. Dass Gott uns nichts Böses will, sondern uns positiv gesonnen ist, diese befreiende Botschaft, dieses Evangelium musste ihnen und muss uns allererst gesagt werden. Darum müssen Engel, wann immer sie in der Bibel auftauchen, die Menschen auch erst einmal beruhigen. Fürchtet euch nicht, weil nichts natürlicher ist, als dass Menschen in Furcht geraten, wenn Gott auf den Plan tritt. Und nichts ist wunderbarer, als wenn jemand ihnen glaubhaft zusagen kann, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Gott ist nicht gegen euch, er ist für euch. Eine Frage zum Schluss, bevor es morgen weitergeht. Die Frage, haben Sie selbst schon einmal Angst vor Gott gehabt? Bis morgen. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie behütet. Auf Wiederhören.